Und ein Teil des Erstgesprächs, also so wie das immer auch das Thema, wird es ein Business Case oder wird es kein Business Case? Mhm. Weil am Ende des Tages sollte ich ja mehr als kostendeckend sein. Mhm. Bei 150.000 Euro sind viel, wenn ich nur 200.000 Euro Umsatz mache. Mhm. Auf der anderen Seite 300.000 Euro sind wenig, wenn ich 800.000 Euro Umsatz mache. Das ist aber schon entscheidend dann für die Umsatzentwicklung. Warum? Weil ich muss ja jetzt mal schauen, an wie vielen Tagen pro Jahr bin ich produktiv? Was bleibt mir? Und dann muss ich den Umsatz letztlich auch integrieren.
Ja, lieber Johannes, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um heute die Frage zu beantworten, was mich die Gründung einer Ordination tatsächlich kostet. Für das habe ich da gleich mal zur Stärkung noch einen kleinen Müsli-Riegel mitgenommen.
Vielen Dank, ja.
Also herzlich willkommen. Schön,
hast du dass offene du Türen bei mir, weil wie gesagt, ja, vor dem Laufen nehmen wir das immer zu mir, dass ich da mit bin.
Ja, danke für deine Zeit. Eine Ordination zu gründen bedeutet ja jetzt nicht unbedingt nur Räume zu mieten und ein paar Geräte anzuschaffen, sondern viel, viel mehr. Und du als Steuerberater machst ja tagtäglich quasi das, dass du Ärzte und Ärztinnen in die Selbstständigkeit hilfst und ihnen eben auch dabei Hilfestellung bei der ganzen Finanzplanung gibst. Und wie beantwortest du jetzt die Frage, wenn jemand kommt und eben fragt, was kostet mich die Gründung einer Ordination?
Ja, es ist eine wirklich in der Tat praxisnahe Frage, die mir oft gestellt wird. Und ich glaube, sie ist auch wichtig, weil wir wollen ja eines, sollen sich ja dann die selbstständig machen, die es wollen und auch können. Und ich nutze diese Chance dann immer auch zu testen, ist der Typ ready for Business? Ich nenne es immer so.
Okay.
Und ein Teil des Erstgesprächs, also so wie das immer auch das Thema, wird es ein Business Case oder wird es kein Business Case? Und wenn es auf den ersten Blick noch keiner ist, wie kann ich ihn coachen, dass er selbst erkennt, wo sind die Hürden, über die er dann drüber springen muss in den nächsten Wochen oder Monaten? Okay. Und davon ist natürlich das Thema Kosten immer ein wichtiger Punkt. Warum? Weil am Ende des Tages sollte ich ja mehr als kostendeckend sein, sonst bin ich karitativ. Mhm. Das heißt, ich muss ja wissen im ersten Schritt, wie hoch sind meine Kosten? Mhm. Und dann stellt sich für mich ja immer die nachgelagerte Frage, naja, sind denn die Kosten alles? Ja, und für mich ist schon das Thema, wenn man sich jetzt mal die Kosten anschaut, die kann man ja relativ schön zu Papier bringen. Ja? Mhm. Die unterscheiden sich von Ordination zu Ordination unterschiedlich, weil ich nenne mal, es gibt da diese großen drei Blöcke, die sind bei fast allen gleich. Mhm. Das ist einmal die Miete, das ist die Personal und das sind die Investitionen. Das sind einmal diese großen drei und dann gibt es noch diese kleineren Blöcke mit Verbrauchsmaterialien und mit Werbung und mit Homepage und mit also laufenden Punkten, die man halt dann unterschiedlich intensitätswirksam haben kann, ausgestalten kann. Aber der Punkt ist letztlich der, die Kosten alleine sind ja für mich noch kein Entscheidungsfaktor. Mhm. Denn jetzt, ich stelle dann immer die Frage im Gespräch und sage, naja, sind 150.000 Euro viel? Ja?
Ja. Nein.
Und die zweite Frage immer dann, sind 300.000 Euro viel? Ja. Und man merkt schon, man kann eigentlich dann die Antwort fast nicht geben, denn 150.000 Euro sind viel, wenn ich nur 200.000 Euro Umsatz mache. Mhm. Auf der anderen Seite 300.000 Euro sind wenig, wenn ich 800.000 Euro Umsatz mache. Und damit sehe ich schon, dass es eigentlich diese Frage, naja, was kostet mich die Ordination, jetzt nicht die alleinentscheidende für mich ist. Ich stelle dann immer die Frage oder ich formuliere es eher um und sage, was bleibt mir aus der Ordination? Oder was möchte ich gerne haben, das mir bleibt? Warum? Weil ja die, und ich sage ja, die Klienten aus unterschiedlichen Lebenssituationen kommen. Im Regelfall kommen sie aus dem Spitalsalltag, wo sie ein gewisses, wenn man so will, Nettogehalt schon haben mit Nachtdiensten, das dann vielleicht in einem Bereich von 8.000, 8.500 Euro ist. Sie haben gleichzeitig Familie, vielleicht auch schon Fixkosten. Und sie wissen, sie müssen monatlich diese Zeit laufen. Mhm. Ja, sodass wir uns ja eigentlich dann von der anderen Seite nähern müssen. Mhm. Wir müssen jetzt dann fragen, naja, wenn ich mich jetzt selbstständig mache mit der Ordination, in welchem Setting laufe ich diese 8,5 netto im Monat? Ja?
Okay.
Und dann sollte ich ja noch dann für mich berücksichtigen, renne ich die quasi im roten Bereich oder renne ich es bei einer Durchschnittsbetrachtung? Mhm. Weil ich empfehle dann schon immer auch Reserven zu lassen. Mhm. Also vielleicht das ist einmal Einstieg, wo ich meine, die Frage, mit den Kosten würde ich ein bisschen anders formulieren, dass ich sage, okay, was bleibt mir? Und dann muss ich den Umsatz letztlich auch integrieren.
Und dann ist ja auch immer die Frage oder die Entscheidung, welche Art von Arzt oder Ärztin das ist. Ist es ein Facharzt, ein Allgemeinarzt, ein Kassenarzt oder ein Wahlarzt? Bei einer Kassenordination wirst du wahrscheinlich ganz anders herangehen, weil da weiß man ehrlicherweise wahrscheinlich vom ersten Tag an, wird man Umsätze generieren, wohingegen bei einem Wahlarzt das ja wieder ganz anders ist. Also wie geht man da in der Beratung vor, zum Beispiel jetzt für Wahlärzte?
Genau, also ich sage, das ist eher ein guter Punkt. Man muss sich jedes Geschäftsmodell einzeln anschauen. Ich vergleiche es immer mit 2 Minuten, 2 Millionen. Die haben auch 2 Minuten Zeit für den Pitch. Ja? Und dann muss halt in Wahrheit der Investor entscheiden, macht das nicht. Beim Arzt ist das Gleiche. Er muss in Wahrheit ja in sich selbst investieren. Das sage ich dann immer am Ende des Gesprächs. Sollte er das Gefühl haben, traue ich es mir zu, in mich selbst zu investieren oder nicht? Ja? Und da der wichtige Faktor ist für mich Umsatz. Ja? Und jetzt ist ja die Frage, wie kann ich diese Umsätze für mich einmal aufs Blatt Papier hinschreiben, dass ich mal einen Anker habe und sage, okay, ich habe eine Zahlengrundlage, die ich ins Vergleich setzen kann mit den Kosten. Und ich habe das, wenn wir dann auch vielleicht nachher zum Download anbieten, also wir haben dort im Prinzip so eine Art Excel-File vorbereitet, das man dann auch befüllen kann. Und jetzt, wie gesagt, meine Klienten, die schon da waren, die werden jetzt lachen, weil das habe ich sie immer gequält im Gespräch.
Okay.
Aber ich frage halt immer die erste Frage, naja, wie viele Wochen im Jahr möchten Sie arbeiten? Jetzt wissen wir alle, das Jahr 52 Wochen. Und jetzt kann die Antwort kommen von, ja, ich brauche nur 2 Wochen Urlaub bis hin zu 8 Wochen Urlaub oder manche sagen überhaupt 12 Wochen Urlaub. Das ist aber schon entscheidend dann für die Umsatzentwicklung. Warum? Weil ich muss ja jetzt mal schauen, an wie vielen Tagen pro Jahr bin ich produktiv. Ja, also das heißt, ich stelle mir erst die Frage, ja, wie viele Wochen wollen Sie arbeiten? Und die zweite Frage ist dann die, naja, wie viele Tage wollen Sie pro Woche offen haben?
Okay.
Ja, weil das reicht ja dann auch von 2 Tagen bis zu 5 Tagen.
Ja.
Ja, und je nachdem habe ich dann ein begrenztes oder ein unbegrenztes Angebot an Arbeitszeit. Und dann frage ich letztlich, naja, wie viele Stunden pro Tag wollen Sie denn geöffnet haben? 5 Stunden, 10 Stunden, 2, 3?
Ja.
Warum? Weil auf diese Weise kann ich mir dann ausrechnen, wie viele Stunden er im Jahr verkaufen kann. Und dann ziehe ich halt noch einen Betrag ab für Verwaltungskosten. Da kann man meistens eine Pauschale von 20% abziehen. Aber dann habe ich mal die eine Größe, nämlich dann weiß ich, wie viele Arbeitsstunden kann er von seiner Arbeitszeit verkaufen. Ja? Und jetzt brauche ich dann für den Umsatz nur noch die zweite Größe und das ist der Stundensatz. Ja? Weil Stundensatz mal Arbeitsstunden ergibt Jahresumsatz.
Ja.
Das ist dann relativ leicht.
Ja, ja.
Und der Stundensatz ist ja dann letztlich einer, wo ich dann schauen muss, der ist ja nicht auf einem, wenn man so will, der ist ja nicht in Stein gemeißelt. Den kann ich ja bis zum gewissen Grade auch, wenn man so will, beeinflussen der Höhe nach. Ja? Sodass ich dann schauen muss, natürlich, was hat meine Peer Group neben mir für Stundensätze? Wenn ich aber jetzt eine Wahlarztordination bin, dann werde ich mich natürlich jetzt nicht an den Kosten einer Kassenordination orientieren, weil die arbeitet ja dann nach ganz anderen Grundsätzen. Ja. Also das heißt, da ist ja das Thema, da werde ich ja letztlich dann den Vergleich mit Wahlärzten ziehen und werde dann auch schauen, naja, wenn die alle ausgebucht sind, ja, also quasi es gibt zu wenig Angebot am Markt, dann kann man es über den Preis wieder steuern. Aber entscheidend ist...
Hast du dann für deine Klienten zum Beispiel also Durchschnittsstundensätze, die sie euch dann anschauen können, oder wo finden die sie heraus?
Also die wissen es meistens eh schon selbst, warum sie rufen bei der Ärztekammer an und die Ärztekammer kann einen ja schon ungefähr sagen, was in dem Einzugsbereich, erstens wie viele Ärzte gibt es, was ist da für Stundensatz und meistens haben die ja eh neben ihrer Tätigkeit im Spital schon teilweise quasi an Nachmittag einmal sich irgendwo betätigt, also die wissen ungefähr, was der Stundensatz ist.
Planst du dann auch in deinen Gesprächen so Worst- and Best-Case-Szenarien, dass sie wissen, okay, was ist denn das Minimum eigentlich, was man Umsatz machen muss? Ja.
Also wie du sagst, das ist dann genau der nächste Schritt.
Ja.
Ich teste einfach dann mal ab und das ist ja dann oft so eine Frage, dann kommt dann ein gewisses Stundenkontingent. Und dann frage ich nach dem Stundensatz und dann kriegen wir ja eh schon in Wahrheit eine Zahl des Jahresumsatzes.
Ja.
So, und dann sage ich, na okay, und jetzt schauen wir uns mal an, welche Kostenblöcke haben wir, um aufsperren zu können. Also was haben wir für Investitionen, was rechnen wir für Personalkosten, die wir haben, was haben wir für Mietkosten, haben wir ein Mietobjekt oder wollen wir es selber kaufen? Und je nachdem habe ich dann eine andere Kostenstruktur. Und dann muss ich einmal schauen, das ist ja die erste Aufgabe, bleibt nach den Kosten vom Umsatz noch was übrig. Also es muss ja sein, was ich noch in den Lauf. So. Und dann ist aber die Frage, wie viel bleibt übrig?
Ja.
Und dann habe ich ja noch so Kostenfaktoren wie Steuer. Weil dann muss ich ja von dem Gewinn... dann habe ich halt diese Steuer, die ich dann abziehen muss. Und dann kommt mir eine Zahl raus. Ich sage beispielsweise 120.000 Euro. Und dann sage ich, okay, jetzt können wir das Ganze durch 12 rechnen. Da bleiben uns 10.000 Euro übrig.
Super.
Und dann hat er ja letztlich eine Vergleichsgröße, die er mit seinem jetzigen, wenn man so will, Situation mit seinen privaten Lebenskosten in Vergleich setzen sollte. Und dann sage ich auch immer, naja, die Selbstständigkeit sollte langfristig schon einen Risikoaufschlag haben. Also zu sagen, wenn ich mich jetzt vom geschützten Spital in Richtung Selbstständigkeit bewege, sollte ich einen gewissen Risikoaufschlag haben. Ja? Aber steuern kann ich es ja über den Preis oder über den Fleiß. Ja? Und je nachdem... empfehle ich dann halt eben, dass man schaut, dass man diese Parameter anpasst.
wo merkst du eigentlich bei deinen Klienten oft, wenn sie vielleicht nicht gleich von Anfang an sich von einem Steuerberater beraten lassen, was wird denn oft vergessen? Was ist denn so dieser Fehler, der wirklich zu Beginn oft gemacht wird, wo man sie eigentlich total viel sparen könnte, wenn man das wüsste?
Also ich glaube, diesen einen großen gibt es nicht, es gibt unterschiedliche, ja. Aber ein Klassiker ist zum Beispiel, gerade wenn jemand aus einem Beschäftigungsverhältnis vom Krankenhaus kommt, der ist gewohnt, dass die Sozialversicherung vom Arbeitgeber abgeführt wird, der ist oft gewohnt, dass die Ärztekammerbeiträge vom Arbeitgeber abgeführt werden. So, das heißt, dann sehe ich oft in den Kostenrechnungen, kommen ja meistens mit einem Wechsel oder mit einem Papiergeschriebenen zu mir, dann sehe ich, dass meistens dieser Kostenblock, jetzt sage ich jetzt mal Sozialversicherung oder Ärztekammer fehlt. Ja. Und den darf man aber nicht unterschätzen, weil das ist ein großer Kostenblock. Ja. Also den muss man dann schon integrieren letztlich. Ja. Also das wäre zum Beispiel ein Bereich. Und ein anderer, den ich dann vielleicht merke, ist der, wir sitzen jetzt in Stunde Null hier und schreiben die Kostenblöcke zu Papier. Ja. Wenn dann die Bank aber gerne hätte, dass wir eine Planungsrechnung für die nächsten 3 Jahre vorlegen, weil insbesondere es ist eine Kreditfinanzierung angedacht, man kann jetzt die ganzen Investitionen nicht einfach so vom geerbten Geld der Oma zahlen, sondern man muss einen Kredit aufnehmen. Dann verlangt die Bank ja oft eine Sicherheit. Die will einfach testen, naja, kennt sich derjenige oder tickt der unternehmerisch, habe ich da Vertrauen, dass der in Wahrheit das Ganze auch zurückverdient. Ja. Und da empfehle ich dann bei der Planungsrechnung schon zu berücksichtigen, dass wir ja inflationsbedingt die Kostenblöcke ja nicht immer so bleiben wie beim Startpunkt, sondern wir wissen es alle, in den letzten beiden Jahren Personal und Miete, das ist über 2 Jahre fast 20% hochgegangen. Ja. Und das schlägt dann schon im Gewinn ein, wenn ich das nicht berücksichtige.
Okay.
Sodass ich sage, bei der Planungsrechnung dann schon Inflation mitdenken.
Das heißt, die Stundensätze anpassen, die Honorare.
Ja. Wunderbar, römisch 1, du sagst es schon. Wenn die Kosten steigen, muss ich es natürlich umsatzseitig mit meinen Stundensätzen weitergeben, auch die anpassen. Richtig.
Geht übrigens ganz einfach mit unserem Office-System. Ja. Ja, super. Ja, Johannes, also von meiner Seite her sind da eigentlich fast keine Fragen mehr über. Ich fasse kurz zusammen. Also das Wichtigste ist eigentlich, dass man sich wirklich Gedanken macht, wie schauen meine Kosten aus, nämlich realistisch, was sind wirklich meine Kosten? Am besten dieses Sheet von dir runterladen, ausfüllen und dann vielleicht noch von jemandem wie einem Steuerberater kritisch beachten lassen.
Ja, und ich glaube, einfach dann mal zusammensetzen, drüber reden, weil ich sage auch, ich bringe jetzt ein Beispiel von einer letzten Gespräche, wo ich dann auch sage, da macht es Sinn auch bei diesen Rechnungen dann nicht zu übertreiben, ja, sondern realistische Ziele zu setzen, Reserven lassen. Wenn man keine Reserven lässt, wird es aggressiv. Wenn ich da jetzt schon reingehe und sage, okay, ich brauche im Prinzip nur 2 Wochen Urlaub, ich mache das Ganze 12 Stunden, 5-mal die Woche, ja.
Bin nie krank,
genau, bin nie krank. Und damit, nur damit erreiche ich quasi meine Kredittilgungen und mein gewünschtes Einkommen.
Ja.
Dann sage ich lieber andersrum, schauen, dass man mit der Durchschnittsauslastung schon hinkommt.
Ja.
Und wenn man dann High Performance will, wenn man sagt, man hat in dem Jahr meine 6 bis 8, 12 Wochen, wo wirklich High Performance ist, dann soll das auch mehr im Geldbörserl einschlagen.
Ja. Ja.
Sodass ich mit der Durchschnittskalkulation schon hinkomme, weil ich ja dann viel anders motiviert bin, quasi. Wenn ich High Pacen will, kann ich es machen, aber dann sehe ich es auch in der Performance. Ja?
Ja.
Und wenn ich aber dauernd am Anschlag bin, um mein Grundding schon zu verdienen, dann sage ich dort einfach Luft rausnehmen. Und da muss man manche oft bremsen, die dann einfach glauben, sie müssen mich da überzeugen, indem sie alles am roten Limit anfüllen, sondern sie müssen es für sich anfüllen.
Ja,
und vielleicht einmal die Ehefrau auch fragen, ob die damit einverstanden ist, dass man 60 Stunden das macht. Ja, das wäre vielleicht auch wichtig.
Ja, super. Lieber Johannes, herzlichen Dank und ich freue mich auf viele weitere Gespräche mit dir.